allerherzlichstes Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Wir schreiben einen Donnerstag, das bedeutet, es gibt auch eine neue Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem freue ich mich über unseren ersten heutigen Presenter der Folge und das ist Pilla. Einige von euch kennen Pilla mit Sicherheit schon. Den anderen von euch, denen dieses Unternehmen vielleicht noch kein Begriff ist, stelle ich es doch einfach mal kurz vor. Pilla ist ein Unternehmen für Mikronährstoffe. Deren Produkte bewegen sich so zwischen pharmazeutischen Interventionen und klassischer Nahrungsergänzung für Sportler und sollen vor allem dabei helfen, euch gesund durch die Vorbereitung für eure Wettkampfsaison und fit an die Startlinie zu bringen, was natürlich unglaublich wichtig ist. Besonders interessant ist da das Triple Magnesium, eins, glaube ich, der beliebtesten Produkte, zumindest bei uns in der Redaktion. Kollegen wie meine Kollegin Anna Bruder sind große Fans und sehr begeistert von der Wirkung von Triple Magnesium. Anna beispielsweise nimmt es immer so circa 30 Minuten vor dem Schlafengehen und profitiert dann im Endeffekt nicht nur von wirklich erholsamem Schlaf nach einem anstrengenden Trainingstag oder einfach einer anstrengenden Trainingssession, sondern auch davon, dass sie nächsten Morgen deutlich ausgeruhter ist und über ein wirklich positives Wohlbefinden berichten kann, was natürlich bedeutet, dass sie entsprechend bereit ist für den neuen Tag, für die anstehende Trainingseinheit und alles das, was der neue Tag noch so bereithält. Wenn ihr Pilla Performance selber mal kennenlernen möchtet und vielleicht auch Triple Magnesium ausprobieren möchtet, geht ihr jetzt einfach über den Link in unseren Shownotes auf pillaperformance.shop und mit dem Code POWER, alles groß geschrieben, POWER, erhaltet ihr 15% auf eure Erstbestellung im Shop von Pilla. Also schaut einfach mal vorbei. Alle Informationen findet ihr wie gewohnt auch in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch ganz viel Freude mit der aktuellen Podcast-Episode zu wünschen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power & Pace Triathlon Training. Meine Stimme dürfte für die meisten von euch schon bekannt sein. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power & Pace und freue mich auf das heutige Gespräch mit unserem Gast Shida Puhseni. Sie ist Vollzeit-IT-Beraterin, Autorin, Regenerationstrainerin für Amateur- und Leistungssportler. Dabei hat sie die Schwerpunkte gesetzt auf Fußball, Triathlon und Tennis. Außerdem betreibt sie Faszientraining, Yoga, gibt Hilfe bei Atemtechniken, ist Schlafexpertin. Auf Reisen bietet sie Vorträge und Kurse zu verschiedensten Bereichen an und arbeitet aktuell und das schon einige Zeit lang mit der Eliteschule des Sports und der Eliteschule des Fußballs in Frankfurt. Ist da wöchentlich tätig und die Schule selbst ist auch eine Kooperationsschule der Eintracht Frankfurt, wo du, liebe Shida, die Fußballerinnen der U14 und U16 betreust, die mittlerweile schon zweimal deutsche Meister geworden sind, beziehungsweise Meisterin. Und in dem Sinne, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, super, vielen Dank und danke, dass ich hier sein darf und ja, sehr gut zusammengefasst. Danke dir.
Ja. Ganz viele denken sich jetzt bestimmt, als sie die Liste so gehört haben, und ich übe nochmal an dem fehlerfreien, fließenden Sprechen, um Himmels Willen, das sind so viele Sachen, wie viele Stunden hat ihr Tag?
Ja, genau, ja, das ist tatsächlich oft dann die Frage, und das machst du alles nebenbei, ich dachte, du machst nur Yoga, und wenn ich dann sage, nein, das ist dann doch weit mehr, dann ja, sind noch einige erstaunt, ja.
Das genau. Ist der Wahnsinn. Ja, hast du, wirklich, bevor wir inhaltlich werden, noch irgendwas zu ergänzen, was man vorher noch über dich wissen sollte, abgesehen von dem, was ich schon vorstellen durfte?
Nee, also im Prinzip hast du da, warst du relativ vollständig in meiner Beschreibung. Und vielleicht fällt mir noch mal irgendwas ein, aber im Moment reicht das, glaube ich, vollkommen aus für die Zuhörer.
Ich denke auch. Ich gehe mal davon aus, wenn man die heutige Folge anklickt auf der Plattform seiner Wahl für Podcast, dann hat man schon gesehen, worum es heute geht. Ich habe dich einladen dürfen und hier zu Gast, weil wir über das Thema Yoga und Triathlon sprechen möchten. Und ich bin gespannt, ob deine Wahrnehmung sich mit meiner deckt, aber ich habe das Gefühl, dass Yoga immer mehr Einzug in den Trainingsalltag von Triathleten findet und viele Athleten, so hoffe ich zumindest, auch den positiven Effekt von Yoga für sich zu nutzen wissen. Das heißt, stellt sich natürlich die Frage, wie hast du auf deinem beruflichen Weg den Kontakt zu den Triathleten gefunden?
Also gefunden eigentlich wieder zufällig, denn ich bin mal vom Triathlon-Magazin angeschrieben worden, ob ich nicht mal eine Themenwoche machen soll. Das ist dieses triathlon.de, also die Online-Variante da. Und die hatten mich gefragt, ob ich eine Themenwoche füllen könnte zu Yoga. Damals, also es ist jetzt schon einige Jahre her, war das noch relativ neu. Ich hatte in Deutschland einen Yoga-Kurs, der nannte sich Yoga für Athleten. Und wahrscheinlich sind die dann auch, ich gehe jetzt davon aus, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so auf mich aufmerksam geworden. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich das jetzt auch mache, dann will ich das dann auch schon perfekt machen und habe ja gewusst, dass in Darmstadt ja auch eine Hochburg ist an Triathleten und habe dann 4 Triathleten angesprochen. 2, die damals noch nicht, jetzt sag ich mal, im Profibereich tätig waren, aber dann 2 auch im Profibereich. Das war damals die Daniela Bleimehl und der Horst Reichel und als dann auch später zwar die Susanne Blatt, aber damals noch nicht, und auch dann noch ihr Ex-Partner, der Ex-Partner von der Daniela, der Christian Mokros. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Ich habe sie gefragt, ob wir ein paar Fotos zusammen machen können, damit ich quasi die Übungen, die ich dann erkläre, auch nochmal mit Bildern untermalen darf. Das haben die gemacht und so sind wir in Kontakt gekommen und dann haben wir uns natürlich sehr viel unterhalten über den Sport und so habe ich dabei auch festgestellt, welche Übungen sind tatsächlich am effektivsten. Man hat auch gesehen, wie beweglich ist jemand, wo sind die Einschränkungen. Bei manchen war es auch sehr ähnlich gewesen durch den Leistungssport. Und ja, das haben wir dann, also so war erst der erste Kontakt. Und mit Daniela bin ich dann tatsächlich, wir hatten erstmal eine kurze Pause, aber dann haben sich unsere Wege wieder gefunden und dann haben wir zusammen trainiert und zwar regelmäßig. Und damals, als wir zusammen trainiert haben, kam ich dann auch auf die Idee, ein Buch zu schreiben für Blackroll, wo ich dann quasi die Übung, die Yoga-Übung auch mit der Blackroll verbunden habe und die Effekte oder die Übung, die auch da nochmal zu untermalen mit Bildern mit ihr zusammen. Und ich habe sie dann auch mit in meinem Buch mit einem Foto mit drin. Und ja, so haben wir dann sehr viel zusammen gemacht und regelmäßig trainiert. Und Daniela hat da auch wirklich so ihr Steckenpferdchen drin gefunden. Sie hat halt dann auch für Erdinger, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben, größer und umfangreicher bezüglich Yoga und Triathlon. Ja. Genau, und dann habe ich mich auch eigentlich so mit denen gemeinsam auch immer mehr weiterentwickelt. Ne? Durch das Feedback von Daniela, durch Gespräche, die wir geführt haben und auch mit Horst. Wir haben zusammen im Ausland, also in Fuerteventura, Kurse angeboten für Leute, die gerne in Triathlon einsteigen wollten und haben gesehen, dass, also hat er zum Beispiel mal Athletikübungen gemacht, ich habe Yoga-Übungen gemacht, ich habe Blackroll-Übungen gemacht, Entspannungsübungen gemacht und dann haben wir halt gesehen, wie super es beides voneinander profitiert für seinen Sport, für seine Disziplin. Ja, und so hat sich das so langsam entwickelt, dass dann immer mehr mal vorbeikamen und mal eine Stunde genommen haben und ausprobiert haben. Genau. Ja, und so kommt halt immer mal wieder ein Triathlet, ob es jetzt ein Amateur ist oder auch mal ein Profi, mal vorbei und sagt, Chida, kannst du mir noch mal so einen Input geben? Also vielleicht nicht immer regelmäßig, kann ich auch mit meinem Job nicht so abdecken, aber in Form vielleicht von einem Camp oder in Form von einfach mal Austausch, Yoga-Übungen eine Stunde mal halten und reinschnuppern dürfen.
Spannend. Ich nutze mal das Stichwort Übungen, weil du anfangs jetzt gesagt hast, dass du durch die anfängliche Zusammenarbeit mit den Profi-Triathleten herausgefunden hast, welche Übungen so passen. Und ich verrate mal aus unserem Vorgespräch, dass du auch gesagt hast, dass nicht jede Übung per se für jeden Triathleten geeignet ist aus dem Yoga. Also im Yoga spricht man ja von der Asana als Übung, ne? Mhm. Wie hast du das so rausgefunden? Und
ne, so umgekehrt. Also jede, woran eigentlich liegt genau. Also, sorry, umgekehrt, also man kann nicht unbedingt sagen, dass diese Übung nur für Triathleten gut ist, sondern eigentlich kannst du jede Übung machen. Aber es ist tatsächlich so, dass es Übungen gibt, die einfach viel besser sind, weil sie genau da wirken, wo quasi, ja, die, ich sag jetzt mal, die einseitige Bewegung, die ein Triathlet einnimmt in seinem Sport, dass man da quasi entgegenwirkt. Mhm. Also, natürlich ist es weniger sinnvoll, Übungen zu machen, die vielleicht eher in der gerundeten Position sind. Aber das ist auch im Yoga immer ein Wechsel. Also manchmal macht es tatsächlich auch Sinn, ne? Weil man sich vielleicht verbessern will oder nach einer Verletzung oder auch präventiv. Aber generell gibt es natürlich Übungen, die die Hüfte mehr aufmacht, die den unteren Rücken mehr in die Länge dehnt, die eher die vordere Kette mehr öffnet oder mehr Übungen, die in die Brustwirbelsäule mehr mobilisieren. Also das macht dann schon Sinn, aber das macht nicht nur Sinn für den Triathleten. Aber ich habe gemerkt, dass es Übungen gibt, die vielleicht den Triathleten anfangs schwer fallen, weil sie halt da ihre Verkürzungen haben. Aber dass man mit Hilfsmitteln oder zum Beispiel in der Kombination mit der Black Roll es sehr gut hinbekommt, dass sie in diese Übung einfach gelangen können oder einfacher zumindest. Und wenn man das dann regelmäßig macht und vorher noch ausrollt und dann in die Dehnung geht und das verbindet mit Yin-Yoga, ne, das heißt längeres Erhalten von Yoga-Übungen, dann kann es sehr förderlich sein. Ja.
Ich glaube, bei längerem Halten knirschen einige allein beim Zuhören schon.
Genau, genau. So sieht's aus. Nein, aber es gibt
das
halt viele, also auch
verstehen.
Muskelgruppen, die, die vernachlässigt werden. Jetzt eine Beinrückseite oder so. Es sei denn, ich habe natürlich jetzt so ein Klickpedal, ne, dann habe ich ein bisschen nochmal Zug hinten auf die Beinrückseite, aber generell. Sag ich mal, wird sie ja eher vernachlässigt und man hat dann doch ein bisschen mehr Spannung auf der vorderen Kette. Ja.
Ja, absolut. Jetzt sind wir schon sowas von inhaltlich. Wir schlagen nochmal einen Bogen zurück zum Anfang, um so eine Basis zu legen. Was mich natürlich total interessiert, ist, wie du persönlich Yoga definierst und ob es so eine allgemeingültige Definition vom Yoga überhaupt gibt.
Ja, also es gibt eine allgemeingültige, wenn man das Wort quasi so ein bisschen auseinander nimmt, dann sagt man so ein bisschen, heißt Yoga, das Verbinden von Körper und Geist oder das Harmonisieren von Körper und Geist. Und es ist auch im klassischen Sinne so, also auch wie wir Yoga-Lehrer praktizieren, wir versuchen Körper und Geist in Einheit zu bringen. Das heißt, während ich eine Übung mache, dass ich jetzt versuche nicht irgendwie an irgendwas anderes zu denken. Viele denken, konzentrieren sich dann auf den Schmerz oder was auch immer, einfach ruhig zu bleiben, sich zu konzentrieren, richtig zu atmen, vielleicht nicht über seine Schmerzgrenze in dem Moment zu gehen und überhaupt die Schmerzgrenze wahrzunehmen. Und das fängt ja schon erstmal bei uns körperlich an, ne, das Yoga. Es ist selten so, dass der Yoga Zugang findet über das Geistige, dass man Schriften liest jetzt hier im Westen. Aber tatsächlich fangen wir über das Körperliche an. Und für mich ist erstmal wichtig, dass wenn ein Schüler zu mir kommt, dass er erstmal versteht, wie der Körper funktioniert, dass nicht jeder Körper gleich ist und dass er seinen eigenen Körper wahrnimmt und dass er erstmal merkt, wo seine Stärken und Schwächen liegen, wo seine Grenzen liegen. Wenn ich ihn dahin bringe oder sage, zu mir fällt gerade auf, jetzt wo du so dastehst, fällt mir auf, dass da so eine typische Disbalance hier und da ist. Nicht, dass er jetzt in Panik gerät und denkt, oh Gott, ich bin jetzt nicht normal oder kein Wunder, dass ich jetzt irgendwie keinen Erfolg hatte. Das hat erstmal nichts zu bedeuten. Und dass man einfach nur sagt, das ist mir nicht so wahr, nichts zu bedeuten, hast keine Einschränkung, du bist auch in der Performance nicht schlechter, sondern einfach nur die Aufmerksamkeit da reinzubringen, dass wenn ich jetzt sage, die eine Seite hat einfach mehr Spannung, dass man versucht vielleicht die Aufmerksamkeit auf der rechten Seite vielleicht dann, wo die Spannung stärker ist, hineinzugeben. Das heißt nicht, dass ich die linke Seite nicht betrachte, sondern dass ich trotzdem beide Seiten berücksichtige. Aber allein durch die Aufmerksamkeit auf diese eine Seite tiefer reinzuspüren, zu gucken, kann ich weitergehen und da vielleicht besser in die Dehnung zu kommen. Also ich versuche wirklich nur den Zugang erstmal zu dem Körper herzustellen. Und
Ja.
dann auch, ich beobachte natürlich gleich und gucke, wie die Atmung ist. Ich beobachte, wie sich das Gesicht verzerrt in bestimmten Übungen. Also ich sehe auch allein von bestimmten Haltungen schon gleich, was Sache ist, aber will die jetzt auch nicht verschrecken, sondern sag's dann nur mit der Zeit, wenn man zu mir fällt auf. Wir machen die gleiche Übung nochmal. Diesmal schließt du zum Beispiel die Augen und konzentrierst dich jetzt nur auf die Atmung und ich helfe dir, in die Dehnung zu kommen. Ich nehme jetzt, du bleibst jetzt mal liegen, du atmest, ich nehme dein Bein und bring dich jetzt mal in die Dehnung und wir sehen einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal dehne und du nur atmest, sondern sieht man manchmal sehr, sehr große Unterschiede. Echt krass sogar. Also Atmung ist ein Riesenschlüssel für die Beweglichkeit und ja, diesen Zugang über Atmung und so, das ist für viele ganz schwierig. Und deswegen
Das kann ich mir vorstellen.
versuche ich das so ein bisschen nicht so in den Vordergrund zu stellen, sondern ich sehe das, nehme das wahr und versuche dann langsam dahin zu lenken. Ja, da man
Grenzen
fragt
sind auch
halt
so ein.
auch, ja.
Entschuldigung, erzähl du erst
Ja,
weiter.
oder auch fragt, also man fragt ja auch, ne, wie fühlst du dich heute, wie war dein Schlaf? Und mit solchen Fragen kann ich schon, wann war dein letzter Kaffee oder wie isst du? Also weil bestimmte Rhythmen und Rituale, die jemand hat, wenn man so ein bisschen hinterfragt, kann man auch vieles erkennen.
Siehst du, das ist ein guter Punkt, was den Zugang zu Yoga betrifft. Deiner Erfahrung nach, welcher Typ Mensch hat vermutlich so anfängliche Schwierigkeiten, da tatsächlich einen Zugang zu Yoga zu finden?
Naja, also ich meine, jemand, der viel arbeitet und dann irgendwie noch den Triathlon nebenbei macht und ziemlich unter Spannung ist, aber irgendwie jetzt unbedingt seinen ersten Wettkampf bestreiten möchte und dann halt krampfhaft rangeht und irgendwie noch mehr Training und noch mehr Training und so sehr verbissen ist und eigentlich nicht so wirklich Kontakt zu sich hat. Aber das würde wahrscheinlich die Person, die keinen Kontakt zu sich so hat, auch gar nicht sagen können. Ne? Also der würde es auch nicht sagen können, dass er keinen Kontakt so richtig zu sich hat. Ne? Der sagt einfach, ja, jetzt mal nächste Trainingseinheit und so. Ja, und Menschen, die vielleicht auch vielleicht so mit Yoga, also irgendwie ein falsches Bild irgendwie von Yoga haben. Wenn sie denken, es ist sehr esoterisch, es machen viel Frauen, also gerade Männer sagen das sehr oft. Aber da verändert sich schon lange was. Also ich meine, selbst die Aufnahme damals mit Daniela, das ist schon so viele Jahre her, ich muss nachdenken, ich weiß gar nicht, ob das 2014, 15 oder sowas war oder noch früher, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da hat sich ja schon so viel getan in der Zwischenzeit. Also selbst in allen Hotels, wo die Triathleten hinpilgern und ihre Trainingslager haben, es ist eigentlich Yoga immer mit dabei. Ich habe aber auch Schüler, die sagen, ja, ich schwöre auf Pilates, ich mache keinen oder ich gehe lieber ins Athletiktraining. Also Leute, die sich so vollballern, die so viel Trainingseinheiten haben und dann, wann sollen die denn eigentlich mal nichts machen oder regenerieren? Also das ist so schwierig, alles in eine Woche unterzubringen und dann verzichtet man eher auf die Regeneration. Und Yoga wird auch oft nicht immer als Regeneration gesehen, weil dann rennen die ins Hot Yoga oder Power Yoga und sind dann lieben es, sich noch mehr auszupowern und total verschwitzt rauszukommen und sagen, endlich habe ich meinen Körper gespürt. Mal ganz anders. Und ja, so dieses nach innen und ruhig werden, ruhig atmen, gucken, dass sie in die Dehnung kommen. Und wenn es nur 30 Minuten sind, das machen halt wenige. Ne? Oder sie machen es online und wissen gar nicht, tatsächlich mache ich es richtig. Ne? Die sehen zum Beispiel Maddie und Maddie Morrison ist super, richtig gut. Ich höre das meistens, dass das für viele der Einstieg auch ist. Aber sie wissen gar nicht, ob sie es richtig mitmachen, also wenn sie da mitmachen. Ne? Ob sie. Es gibt jetzt auch kein richtiges Falsch oder so, aber tatsächlich, wenn ich dann welche sehe, die irgendwelche Einschränkungen haben, muskulär oder beweglich, von ihrer Beweglichkeit, dann Sage ich, nee, aber guck mal, achte mal darauf. Und dann ist das ein super Input. Also einmal wenigstens zum Yoga-Lehrer gehen, eine Stunde mitnehmen, um selbst zu erfahren, mache ich es richtig, wo kann ich mich verbessern? Ich habe das in dem Video gesehen, ist das so richtig? Sieht es bei mir genauso aus? Wenn der Rücken halt sehr rund ist und ich hänge mir an im Hund und habe dann doch einen sehr verspannten Nacken, dann nehme ich den Hund nicht als Entspannungsübung wahr, sondern eher als, danach habe ich noch mehr Kopfschmerzen oder solche Sprüche höre ich dann oft. Und wenn man einmal den Hund mit einem Block macht und die Knie beugt und vielleicht den Rücken erstmal in die Länge bringt, die Schultern überhaupt so ansteuern kann, dass ich die ein bisschen auseinanderziehen kann, dass wenn man solche Impulse kriegt, dann kann man auch weiter Maddie Morrison regelmäßig gucken und mitmachen. Das ist super. Aber man sollte sich, glaube ich, schon nochmal so ein Feedback holen, ein paar Tricks, ein paar Hilfestellungen. Und Yoga wird ja eigentlich ohne Spiegel gemacht.
Was wird es?
Ohne Spiegel. Also
Ja.
man praktiziert Yoga ohne Spiegel, um einfach die Selbstwahrnehmung zu schulen.
Ja, spannend. Kann man sich jetzt, glaube ich, also ich bin selten in Yogakursen im Gym, weil mir das alleine für mich besser gefällt. Aber kann man sich natürlich als jemand, behaupte ich jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung heraus, kaum vorstellen, dass wenn man in Yoga-Studios geht, weiß nicht, wie viele da draußen von euch das regelmäßig machen, dass dort aller Wahrscheinlichkeit nach keine Spiegel geben wird, weil in den Kursräumen vom Fitnessstudio sind ja immer welche. Ich kenne das
Ja,
ja, wie gesagt, selber.
aber in klassischen Yoga-Studios wirst du es nicht finden. Also ganz selten. Also
Das
wenn
glaube
dann
ich
ist, dann wird
sofort.
der Raum irgendwie anders genutzt, dass man das irgendwie aufgrund vom Platz irgendwie braucht. Aber ansonsten auf keinen Fall. Genau. Ja.
Spannender Punkt. Aber er gibt total Sinn.
Ja.
Jetzt hast du ganz viel dazu gesagt, wer da tendenziell Schwierigkeiten hat, Yoga für sich zu entdecken. Welche Erfahrung hast du denn gemacht, dass man Leuten diesen Zugang möglichst leicht gestalten kann?
Also wie gesagt, durch die Black Roll die hat mir sehr geholfen, also vor allem den Sportlern, ne, dass es irgendwie mit Sport, also Black Roll wird ja per se oft mit Sport verbunden und Regeneration. Da kann man den Fußballern danken, dass man die immer mal wieder gesehen hat mit den Rollen und mittlerweile nicht nur da, aber da natürlich der Einstieg. Aber es wirkt einfach irgendwie sportlicher, wenn eine Rolle dabei ist. Und so wirklich gemerkt habe ich das, also als ich mit Marco Koch damals trainiert habe, da hat er dann auch gesagt, also ohne diese Rolle würde er gar nicht mehr ins Wasser springen wollen, weil er sich einfach super dabei fühlt. Und ja, man konnte halt auch wirklich sehen, dass gibt ja ganz einfache Tests, ob es der Vorbeugetest ist, der klassisch gemacht wird, ne, dass man den Fuß ausrollt und danach nochmal sich in die Vorbeuge begibt und dann sieht, dass man eigentlich mit den Händen viel näher Richtung Boden kommt. Das ist ja schon mal der erste Beweis. Und wenn ich das jetzt dann noch kombiniere mit einer Dehnübung und das auch für verschiedene Partien des Körpers, dann fühlt man sich einfach besser. Ja, egal wie die Studienlage ist, man fühlt sich besser und darauf kommt es eigentlich nur an, dass man sich besser fühlt in seinem Körper, dass man das Gefühl hat, man ist beweglicher in dem Moment und dass die Spannung nicht mehr so extrem ist und dass man das Gefühl hat, der Bereich des Körpers wird geschmeidiger. Und das will man ja auch haben. Und das ist einfach so. Das hat sich bewiesen in allen Übungen, die ich gemacht habe, habe ich die Rolle mit eingesetzt und habe danach also eine Yoga-Übung drangehängt, war es einfach besser von der Ausführung. Aber wenn ich jetzt eine klassische Yogastunde halte, nimmt es mir natürlich auch den Flow, wenn ich jetzt immer wieder die Rolle einbaue. Also entweder baue ich sie so ein, dass ich sie gut integrieren kann in den Flow. Wenn nicht, lasse ich es weg und sage, okay, heute habe ich den Fokus. Heute ist der Fokus vielleicht mehr auf der vorderen Kette. Dann rollen wir auch die vordere Seite am Ende aus und vorher machen wir einen Flow irgendwie zusammen, dann rollen wir aus und dann gehen wir vielleicht noch mal ein paar also vorderseitige Öffnungen und sehen, dass es einfach sich viel besser anfühlt, dass man viel weiter plötzlich kommt. Das merken die selbst. Ja, und dann rollen wir uns noch mal ein bisschen aus, um einfach auch entspannt noch mal auf der Matte zu liegen, öffnen noch mal Also rollen den Rücken nochmal aus, öffnen die vordere Kette, legen uns nochmal mit dem Zwerchfell auch auf die Rolle oder massieren nochmal den Nacken am Ende aus und dann sind die eigentlich immer sehr, sind dann wirklich entspannt. Also das kombiniert mit einer richtigen Atmung, dass ich den Mund zulasse, über die Nase atme, ruhig atme, länger ausatme und dann lege ich sie eigentlich dann in die Entspannungshaltung, in Shavasana und dann ist auch eigentlich, merkt man auch schon, dass alle völlig entspannt sind.
Mhm. Ja. Ich glaube, spätestens jetzt wird ziemlich deutlich, dass es eine direkte Verbindung zwischen Yoga und Faszientraining gibt. Ja. Warum ist Yoga so gut für die Faszien?
Naja, es ist eigentlich wie Faszientraining. Ne? Ich kann ja mit der Rolle selbst kann ich nur die oberflächlichen Faszien fassen. Aber die tiefliegenden Faszien, die kriege ich mit der Rolle ja nicht hin. Und deswegen, wenn du jetzt zum Physiotherapeuten, zum Osteopathen vor allem gehst, der geht ja wirklich mit den Händen rein, in den Bauchraum, der geht in die tiefen Faszien, der kommt da viel besser dran. Und mit Yoga kann ich durch die langhaltenden Bewegungen auch besser drankommen. Auch stabilisierenden Übungen komme ich auch eher an die tiefliegenden Faszien ran. Und Atmung wiederum ist ja auch, geht über unseren Hauptatemmuskel, unser Zwerchfell, und das Zwerchfell ist auch eine große Faszienplatte. Und alle Muskeln sind umhüllt von Faszien, unsere Muskeln und also unsere Muskel und Organe und Knochen, alles ist umfasst von Faszien. Also insofern, an bestimmten kommen wir leicht dran mit der Rolle, alles andere geht dann entweder über Atmung und Yoga-Übung. Deswegen ist es für mich auch Faszientraining.
Mhm. Das heißt, was geschieht mit dem Fasziengewebe ganz konkret, wenn du sagst, da kommen wir besser ran durch Yoga?
Naja, das hat ja so eine Wellenstrukturform, die Faszien, und die können wir durch die Dehnung, lange Anhalten der Faszie, können wir sie besser in die Dehnung bringen und sorgen dafür, dass da die Stellen, die vielleicht verfilzt oder verspannt sind, wieder geschmeidig werden, bis Wasser wieder besser fließen kann. Sie werden, können auch durch Verfilzungen oder Verspannungen können kleine Risse entstehen in den Faszien. Und da wirken wir einfach dagegen, gerade wenn wir präventiv arbeiten. Und wenn wir natürlich Stellen haben, die so ein bisschen verklumpt sich oder fest anfühlen und wir rollen sie aus oder wir bewegen uns und dehnen uns gut, dann sorgen wir natürlich auch dafür, dass Wasser besser fließt, dass der Lymphfluss besser funktioniert. Gerade wenn man so Entzündungen hat, immer wieder, dann sorgen wir durch geschmeidige Faszien, dass der Lymphfluss besser geht und dass Entzündungen ja schneller heilen und Muskelkater zum Beispiel schneller schwindet. Das ist die Entgiftung, die dann da auch erfolgt, die ist dann auch ein bisschen, wird einfach beschleunigt. Ja, aber da gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Ja, also wir können damit Einfluss nehmen, aber auch gerade mit dem Geist, nur dass wir Ruhe reinbringen in den Körper, die uns mental fokussieren, Stress abbauen, merken, ob wir überhaupt in Stress sind. Ne? Viele haben ja gar nicht das Gefühl, dass sie in Stress sind und dass sie einfach durch Yoga diesen Zugang zu sich kriegen und merken, ob sie in Stress sind oder nicht. Ja.
Ja, schön. Ich glaube, allein darüber könnten wir schon eine Podcast-Folge separat aufnehmen.
Genau. Da kann man echt viel erzählen. Ja, aber so siehst, das ist alles zusammenhängend und passt gut zusammen. Ist jetzt auch nicht unbedingt was ganz Neues. Es ist wirklich, es ist eigentlich schon jetzt, würde ich sagen, oft normal geworden. Vielleicht vergessen es viele. Und du siehst ja auch allein deshalb, dass es immer mehr Yoga- und Faszientools im Discounter gibt, merkt man, dass es bei der Masse angekommen ist. Es ist in allen Haushalten. Das Einzige ist, es liegt dann oft rum und wird gar nicht benutzt. Und viele wissen dann gar nicht, wie sie es benutzen sollen. Und dann sollte man vielleicht doch mal einen Trainer aufsuchen und mal fragen. Es gibt auch viele kostenlose Apps, wo man sich Infos machen
kann. Ja, einerseits mal das, ne? Genau. Und dann haben wir ja jeden Donnerstag unsere Athletikeinheiten, wo mal spätestens jede vierte Woche Mobility auf dem Plan steht. Und dann mit Lacrosse-Ball, Faszienrolle, das volle Programm. Also da hat Uli auch ungefähr alles, was man an Fasziengeräten so dabei hat, im Sehr Einsatz. Gut. Und ich habe das auch mal mitgeturnt. Meine Güte, da muss man tief atmen.
Ja, genau. Das ist ganz wichtig, ja, dieses ruhige Atmen und ja, das auf jeden Fall. Das ist nicht so einfach. Viele verzerren das Gesicht, der Mund geht auf, man atmet über den Brustkorb, man ist wieder im Sympathikus. Und wenn du dann doch im Sympathikus bist, dann ist es schwierig mit der Entspannung und dann bringt es auch nichts. Also du musst wirklich gucken, dass du dann ja jetzt relativ ja, ruhig atmest und ja. Lernst, ja, dann so eine Atemkontrolle reinzubringen.
Ja. Einfach eine Übungssache, oder?
Gesichtszüge glatt halten, ja.
Verjüngt. Video-Podcast gehabt.
Ja. Genau. Dass du mein Gesicht siehst, ich so glatt ziehe, gell?
Genau, genau. Jetzt kann ich ja ganz locker flockig diese These aufstellen, nach dem, was ich von dir gehört habe, dass die Yoga-Routine oder eine entstehende Yoga-Routine das Faszientraining enorm unterstützen kann, beziehungsweise Yoga-Routine ist Faszientraining, richtig?
Ja, richtig.
Auch eine Form des Faszientraining. Was empfiehlst du so, über welchen Zeitraum hinweg man diese Routine etablieren sollte, bis man sie dann einfach, ne, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man Yoga macht und wie viele Einheiten pro Woche sind da so ratsam? Vor allem denke ich an die Leute, die jetzt vielleicht die Folge hören und jetzt den Einstieg zum Yoga wagen möchten.
Naja gut, also beim Triathlon ist es natürlich hart, wenn ich sage, oh, mach mal dreimal die Woche Yoga oder Faszientraining.
1,5 Stunden.
Ja, genau, genau. Nein, aber ich finde, wenn man das, also wenn man es wirklich, wenn man einen Regenerationstag einbaut, was ja sein sollte, weil sonst hast du ja auch keine Leistungssteigerung. Also wenn du dich daran hältst oder wenn du dann anfängst mit Yoga und wenn es nur erstmal 30 Minuten sind, weil es am Anfang dann doch für jeden doch sehr anstrengend ist und man will ja auch nicht gleich die Leute irgendwie verschrecken, sondern wirklich langsam und so eine Routine finden, vielleicht auch sagen, okay, ich mache jetzt jeden Morgen meine 15 Minuten und baue es wirklich jeden Tag ein oder ich mache das wirklich an meinem Regenerationstag und baue 30 Minuten mal ein, aber dann regelmäßig. Und wenn ich von Faszienrollen spreche, dann macht es einfach auch Sinn, nach dem Triathlon, egal welche, ob ich jetzt laufen war oder ob ich schwimmen war oder Radfahren, dass man danach auf jeden Fall nochmal zu Hause sich ausrollt. Und zwar die Stellen, die man halt vielleicht stärker beansprucht hat, um einfach ein gutes Gefühl zu haben, kurz noch 2, 3 Übungen dranhängen. Wenn ich jetzt den Oberschenkel ausrolle, dass ich vielleicht eine Übung mache, um den Oberschenkel nochmal in die Dehnung zu bringen oder den Hüftbeuger. Und ja, so, also einfach langsam anfangen, nicht zu überfordern, aber ich denke mir mal, um wirklich so einen positiven Effekt des Yogas zu erleben und zu merken, es hat sich was verändert, haben wir immer schon gesagt, wenn du einen 10er-Kurs Yoga machst, hat man eigentlich schon gemerkt, dass man besser ist. Aber so richtig, würde ich sagen, nach 3 Monaten merke ich auf jeden Fall, dass man beweglicher ist. Und zwar nicht jetzt nur so kurzfristig, weil wenn ich mich ausrolle, dann habe ich vielleicht den Effekt des Ausrollens noch 15 Minuten, dass ich mich beweglicher fühle. Aber wenn ich dann doch sage, ich mache es regelmäßig, dann hat man nach 3 Monaten auf jeden Fall mal so einen Aha-Effekt. Also wo jemand sagt, oh Gott, ich komme jetzt mit meinen Fingern an den Füßen, ich kann es gar nicht fassen. Ne? Sowas zum Beispiel. Was jetzt nicht das Ziel des Yogas ist, aber für viele gibt es einfach dieses Ziel, ich will einmal meine Füße anfassen in der Vorbeuge.
Ja, absolut. Das heißt, wenn du jetzt von diesen 3 Monaten sprichst, in denen ich eine merkbare Verbesserung bei mir feststellen kann hinsichtlich der Beweglichkeit beispielsweise, bedeutet das auch, dass du so roundabout 3 Monate brauchst, um bei dir selbst einen positiven Effekt festzustellen, der über diese verbesserte Beweglichkeit hinausgeht?
Ja, es gibt bestimmt welche, das ist immer individuell, das kann man nicht so sagen. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sehr beweglich sind, ne? Die sagen, aber da weißt du, dass sie eigentlich wahrscheinlich eher stabilisierende Übungen brauchen, als mehr Dehnung und noch mehr Rollen. Also da muss man auch mal genau gucken. Aber generell würde ich sagen, ja, ich denke schon, dass es denen dann auffällt, wenn sie es regelmäßig praktizieren, dass sie nach 3 Monaten das dann schon merken. Also wenn ich jetzt wirklich nur von einmal die Woche spreche, dann sind wir ja bei 3 Monaten bei 12 Einheiten, wo ich ja gesagt habe, nach so einem Zehnerkurs merkst du es eigentlich schon so ein bisschen, ne? Und die meisten bleiben auch danach dabei. Also nur wenn du es natürlich dann mehr einbauen kannst und wenn du da so ein bisschen deine Leidenschaft drin gefunden hast, dann wird es wahrscheinlich eine tägliche Routine irgendwann werden. Ne? Und also das ist individuell, also wie man es halt einbauen kann. Ich kann es nur jedem empfehlen, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und jetzt bringt es wahrscheinlich weniger, dass ich jetzt einmal die Woche 15 Minuten mache. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Ja, dann ist da kein großer Effekt da.
Du hast ja auch davon gesprochen, dass es nicht nur um das Körperliche geht, was mitunter sehr anstrengend sein kann, je nachdem, welche Übungen man praktiziert und wie lange man überhaupt schon dabei ist beim Yoga. Du hast auch die mentale Komponente angesprochen, dass in Verbindung mit dem ruhigen Atem, ne, sich selber mehr spüren, irgendwie überhaupt mal mitzubekommen, was in einem vorgeht, bin ich gerade gestresst und so weiter, überhaupt in Kontakt zu treten mit sich selbst. Sind das alle Aspekte, die, wenn ich kontinuierlich dranbleibe beim Yoga, auch in mir feststellen kann, Dinge, die dann stattfinden können?
Auf jeden Fall. Also ich meine, du musst ja erstmal lernen, wenn es nicht, also manche sind ja auch, haben ja einen ganz guten Kontakt zu sich und die nehmen sich wahr, die merken, die spüren irgendwie, dass sich was tut im Körper und auch, ja, ich denke mal so am Anfang, wenn du da wirklich keinen Zugang hast, dass du da mit einem Trainer arbeiten solltest, der dir so ein bisschen hilft, da den Weg zu finden, wie fange ich denn an? Ob es jetzt ganz einfach ist, dass ich wie im Yoga eine Hand auf den Brust, einen auf den Bauch lege oder in die Seite, in die Flanke, an den unteren Rippenbögen, um zu gucken, ob ich überhaupt so tief atme. Oder einfach, wenn ich in Shavasana liege vielleicht oder im Sitzen, in der Meditationshaltung, dass ich wahrnehme, habe ich Atempausen nach der Ein- oder Ausatmung oder nach beidem. Und ja, auch zu gucken, atme ich durch die Nase, durch den Mund, wo liegt die Zunge, welches Nasenloch ist frei, all diese ganzen Sachen, die so ein Lehrer so quasi fragt, wenn jemand da liegt, also so, um quasi den Zugang zu finden. Irgendwann mal muss der Lehrer das nicht mehr fragen, weil du wahrscheinlich selbst im Kopf da durchgehst. Und über diese Konzentration auf den Atem, wenn du das natürlich irgendwann routinierst, machst, dann wirst du nicht mehr nach dem, musst du dich nicht mehr auf den Atem konzentrieren. Dann versuchst du wirklich deine Sinne zurückzunehmen und das Außen gar nicht mehr wahrzunehmen. Und keine Geräusche mehr wahrzunehmen. Also selbst wenn ich mit meinen Kindern in der Schule in der Halle bin, dann ist nur durch so eine Plane die Halle in 3 geteilt. Dahinter sind die Basketballer und dahinter auch nochmal
Oh
eine Gruppe.
Gott.
Das ist so laut, der Ball auf dem Boden, die Musik, die noch an ist, die Kinder, die immer an uns vorbeilaufen, weil sie zu spät kommen oder sich nochmal umziehen oder auf die Toilette gehen oder weil der Ball rüber zu uns rollt. Und unsere Mädels sich dann immer wieder umdrehen und gucken und abgelenkt sind, kichern oder auch sich irgendwie vielleicht auch genieren oder was auch immer. Denen dann zu sagen, hör zu. Mach die Augen zu, tu einfach so, als wären sie gar nicht da, bleibt bei euch. Und in der Entspannung geht es ganz gut. Bei manchen läuft es sehr, sehr gut, bei manchen gar nicht. Die lassen sich dann ablenken. Ja, da merkst du es ja. Da merkst du eigentlich schon ganz schnell bei den Kindern, wie es ist. Und bei den Erwachsenen ist es nicht anders. Also
Ja.
dann die Sinne zurückzuziehen und bei sich zu sein und reinzuspüren, reinzufühlen und vielleicht irgendwann mal gar nichts mehr zu denken. Das ist schon eine hohe Kunst. Also das würde ich jetzt von mir auch nicht behaupten, dass ich das so hinkriege. Das ist wirklich also so wirklich meditieren, Sinne zurückziehen, das ist ja die erste Stufe. Also Fokus, Sinne zurückziehen, gar nichts mehr, also nichts mehr zu denken oder gar nicht mehr sich hier wahrzunehmen. Das finde ich schon, also schon sehr herausfordernd.
Das wollte ich gerade genauso sagen. Ich habe mir gerade gedacht, wahrscheinlich ist das Einfachste, wenn man merkt, man tendiert noch dazu, sich schnell ablenken zu lassen, lass es Geräusche sein, ne? Oder irgendwie die Bewegung anderer Menschen oder, weil man ja beim Yoga jetzt nicht automatisch bei jeder Übung die Augen geschlossen hat, sodass man zumindest seinen Fokus schon mal ein bisschen herstellen konnte. Mhm. Ist es wohl das Leichteste, den Fokus zu üben, indem man sich auf seine Atmung konzentriert, oder?
Ja, also deine Atmung, also das ist jetzt bei der Entspannung, aber wenn du jetzt in einem Yoga-Flow bist, bist du ja auch, da hast du auch, gibt es auch im Yoga Konzentrationspunkte, auf die man sich konzentrieren kann, ob es der Fuß oder die Finger sind oder die Nasenspitze oder irgendein Punkt, dass ich meinen Fokus setze oder der Flow selbst, dass ich gar nicht über irgendwas nachdenken kann, weil ich so im Flow bin oder weil ich mich in den Übungen auf meine Atmung auch wiederum konzentriere. Manche konzentrieren sich erstmal nur drauf, dass sie die Übung richtig hinkriegen, ne? Aber so langsam, also es ist stufenweise, es wird immer mehr und es wird immer besser. Und irgendwann mal gibt es vielleicht welche, die machen den ganzen Yoga-Flow mit geschlossenen Augen, ne? Weil sie viel, viel besser sich konzentrieren können, viel mehr bei sich sind. Und wenn ich jetzt in meinem Zimmer bin und für mich Yoga praktiziere, dann fällt mir das sehr oft aus, ich habe ganz oft die Augen zu. Früher hätte ich das gar nicht hingekriegt, ich habe ganz oft die Augen zu.
Ja, es geht mir ähnlich.
Ja. Also das ist eigentlich... Das ist
einfach ein bisschen schöner.
Ja, also es lässt sich stufenweise verändern und verbessern.
Von welchen Veränderungen, da du es gerade selber ansprichst, haben dir Triathleten, mit denen du ja mitunter wirklich sehr lange bisher schon zusammengearbeitet hast, berichtet?
Von welchen Veränderungen?
Ja.
Also auf jeden Fall die Beweglichkeit, ne? Und die Beweglichkeit, die sich verbessert hat und... ja, ich glaube auch diesen Drang, tiefer einzusteigen in dieses Thema. Ne, man sagt ja auch, ja, Yoga kommt zu dir. Und sie kommen erstmal und denken so, oh, ist ganz schön anstrengend. Und mit der Zeit werden sie dann doch, ja, von Yoga doch ergriffen und es nimmt dann doch einen größeren Teil in ihrem Leben ein. Und ja, es wird so ihr Steckenpferd, ne, jetzt wie bei Daniela zum Beispiel.
Ja. Ja, um mal bei Daniela zu bleiben, hat sie persönlich was gesagt, was sich bei ihr positiv verändert hat, neben der Beweglichkeit? Also, dass sie da so richtig, sag ich mal, auf die beste Art und Weise eingesogen wurde, um das kontinuierlich weiterzumachen?
Was der Effekt letztendlich war, dass sie, ja, also ich würde mal sagen, ich denke mal schon erstmal über das Körperliche, die Beweglichkeit, ne? Dass sie sagt, das ist super. Und auch, dass sie merkt, dass sich da was tut und dass sie über Yoga auf jeden Fall, ja, erstmal natürlich die Beweglichkeit, also das schon, und die Konzentration und auch diesen Drang, erstmal natürlich ist es herausfordernd, bestimmte Übungen hinzukriegen. Also jetzt nicht nur die Beweglichkeit, sondern ich will es auch mal hinkriegen, ich will jetzt auch mal einen Kopfstand, sage ich jetzt einfach mal, hinkriegen oder so, ne? Ich würde jetzt mit keinem Triathleten den Kopfstand trainieren. Ich würde, aber dass jemand so diesen Wunsch irgendwann mal hat, weil er den Zugang gefunden hat, dann ist das ist legitim, das ist vollkommen legitim. Oder eine Ausbildung zu machen. Ich glaube, bei Daniela kam noch viel mehr der mentale Aspekt mit dazu und ich glaube, das ist so ihr Steckenpferd auch geworden, so diese mentale Stärke auszubauen und vielleicht in Richtung Mentaltraining zu gehen und so. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht etwas ausgelöst hat. Und dann müsstet ihr nochmal die Daniela selbst fragen. Das sind jetzt so Spekulationen, aber das ist jetzt so, was ich glaube. Und bei anderen Triathleten, die sonst so kamen, auch aus dem Amateurbereich, die sagen einfach, es tut mir echt gut. Das ist einfach dieses Wohlfühlgefühl und sich gut in seinem Körper zu fühlen und nicht vom Rad zu steigen und zu sagen, ey, mir tun alle Knochen weh oder nachts dann auch vielleicht auch gedrungen zu liegen, ne, in der Embryonalstellung und aufzustehen und sich noch steifer zu fühlen morgens früh. Zu lernen, anders zu liegen, zu lernen, anders zu atmen, zu lernen, besser zu schlafen. Triathleten kennt man ja, ne? Espresso und Triathlon gehört irgendwie zusammen. Und wenn man, wenn ich dann sage, es ist nach 14 Uhr, trinkt man lieber keinen mehr, Da würde jetzt keiner auf mich hören, der würde ja sagen, nö, brauche ich, das gibt mir den super Kick und ich fühle mich fitter und ich kann immer schlafen, weil so viel wie ich mich bewege, schlafe ich immer. Ja, kann auch durchaus sein. Aber wie gesagt, der Tiefschlaf verändert sich und hat dann auch nochmal Auswirkungen auf die Performance. Da muss man sich dann im Schlaf dann dennoch nochmal anschauen. Ja. Ist
Wollte
nicht
gerade
bei jedem
sagen.
gleich, aber gerade jetzt so, ich sag jetzt mal im Amateurbereich, für die, die jetzt tatsächlich was verändern wollen oder so und ambitionierter sein wollen, zum ersten Mal in so ein Trainingslager mit denen. Wenn man denen darüber dann erzählt, dann ist das so, echt, hab ich nie drauf geachtet und ist ja interessant. Und dann habe ich mir, jetzt hast du schon eine tolle Uhr, dann nutzt sie auch, ne? Dann guck auch drauf. Ich finde so neue Medien, finde ich super und sollte man nutzen.
Gibt einem
Finde
viel
ich.
Aufschluss darüber, wie man drauf ist, ne?
Absolut. Ja, es gibt nochmal so eine Bestätigung. Also es heißt nicht, dass ich jetzt ohne diese Uhr nicht jetzt ein schlechterer Triathlet bin, sondern ich nutze es einfach und kann mich verbessern tatsächlich. Vielleicht ist es einfach eine kleine Stellschraube mehr, die ich nutzen kann. Und darüber findet man auch mittlerweile echt richtig viel. In Richtung Atmung, Schlaf, Ernährung. Ne? Kannst ja nicht nur Yoga allein dann beim Triathlon so sehen. Also das ist nur ein Aspekt. Aber ein wichtiger Aspekt.
Ja. Ja, und ich hoffe, dass diese Bedeutung auch weiterhin wächst. Unter anderem deswegen, oder eigentlich hauptsächlich deswegen sprechen wir heute zusammen, genau über dieses Thema. Ich habe gerade so überlegt, wir haben vor allem darüber gesprochen, klar, man kann zu Hause Yoga machen für sich alleine und dem ist auch eigentlich nichts Negatives hinzuzufügen, warum man das nicht können sollte. Aber mal vom Yoga-Studio, überhaupt kein Problem. Vom Yoga-Studio gesprochen. Jetzt immer so, klar, ich bin jetzt nicht die Durchschnittstriathletin und alles, was ich an Erfahrung gesammelt habe und an Erfahrung sammle, ist repräsentativ für alle. Aber ich gehe einfach mal von mir aus. Ich bin eher der Typ Mensch, der nicht unbedingt einen Kurs sucht, um Yoga zu praktizieren. Liegt vielleicht daran, dass ich das immer mal gemacht habe, aber für mich festgestellt habe, ich bin lieber für mich alleine. Deshalb stellt sich mir so die Frage für die Leute, die jetzt gerade anfangen wollen damit, welche Umgebung kann ich für mich schaffen, um Yoga so ganz in Ruhe zu praktizieren oder vor allem erstmal anzutesten, sage ich mal. Und worauf kann ich da achten, damit ich möglichst viele dieser Vorteile, über die wir gerade gesprochen haben, die sich während, aber auch nach der Yoga-Einheit so einstellen, für mich zu nutzen, um mich gut zu fühlen?
Also, wenn ich einen Raum habe, wo ich ja, also oder eine kleine Ecke habe, wo ich mich wohlfühle, wo ich ein bisschen Platz habe, wo Ordnung ist, wo ich nicht abgelenkt bin, und wenn es irgendwie, wenn ich morgens früh aufstehe und im Schlafzimmer meine Matte irgendwo ausrollen kann und mit dem Blick nach draußen vielleicht einfach, um den Sonnenaufgang zu sehen, dabei praktiziere irgendeine schöne Stelle, wo ich mich wohlfühle. Also es könnte ja auch im Wohnzimmer irgendwo sein, wo ich vielleicht sowieso schon irgendwie eine Hantelstange oder irgendwas liegen habe, irgendein Fitnessgerät oder eine Matte. Also irgendwo, wo mein Kraftort irgendwo ist. Das muss nichts Besonderes sein, aber natürlich klassisch im Yoga sagt man immer einen Raum, der leer ist, der nicht ist, der sauber ist, der mich nicht ablenkt, wo ich Ruhe habe. Das ist der ideale Ort. Wenn ich jetzt natürlich an Leute denke, die Yoga online praktizieren, dass sie dann halt da, was weiß ich, ihr iPad hinstellen, wo sie gucken können oder nur auf Ansagen hören irgendwie, ne, so, dass sie das iPad da liegen haben, die Übungen werden angeleitet. Vielleicht auch ein Online-Trainer, mit dem man zusammen das praktiziert, der dann auch guckt. Ich habe ja gerade in Corona-Zeiten hat sich ja das Online-Training bewährt. Da habe ich auch ganz viele Kurse gegeben. Ich habe auch mit Daniela Bleimel zusammen einen Kurs gegeben, speziell für Triathleten. Und vielleicht gibt es ja auch irgend so einen Kurs, wo ein Trainer sowas anbietet, der auch weiß, woher ich komme und sagt, hey, die Übung ist sinnvoll. Das habe ich so erfahren als Triathlet. Und das kam richtig gut an. Also, wir haben die Run-and-Roll-Kurse zusammen gemacht und dann hat jeder erstmal die Übungen gelernt, ist nach Hause gegangen und hat dann diese Übungen quasi wiederholt für sich alleine. Der wusste dann, wie er es ausfüllen muss. Also und hat die dann praktiziert. Und da war auch Yoga nur, ich meine, wir haben So Lauf-ABC, glaube ich, mit 30 Minuten gehabt und 30 Minuten nochmal oder 45 Minuten und 45 Minuten. Und da haben
Oha.
wir dann auch gerollt und ja. Ja, also ich denke, es ist egal wo. Hauptsache, ich fühle mich da an dieser Stelle wohl, es lenkt mich nichts ab und ich kann mich wirklich konzentrieren auf die Übung.
Gut. Ich habe noch drei Fragen, aber eine vierte schiebe ich dazwischen, weil du ziemlich zu Anfang davon gesprochen hast, dass man seine Grenzen kennenlernt, dass man kennenlernt, in welcher Position, mit welcher, sag ich mal, Belastung im Sinne von Yin-Yoga zum Beispiel lange halten, ne? Wie tief gehe ich in die Dehnung und so weiter, bis zu welcher Belastungsstufe fühle ich mich wohl, wann habe ich Schmerzen, etc. Das hat mich sehr daran erinnert, dass ganz im Gegensatz zu dem, was ich ganz oft auch im Podcast mit Mitgliedern aus unserer Community sage, dass der Triathlon uns befähigt, unsere Grenzen jedes Mal neu zu setzen und neu zu verschieben, weil wir das Gefühl haben, in jedem Wettkampf gehen wir über unsere Grenzen hinaus und können neue setzen. Ganz im Gegensatz dazu erlebe ich das ja nahezu täglich, wenn ich Yoga mache im Yoga, weil es da ja nicht darum geht, die Grenzen zu übersteigen, sondern sie hinzunehmen und zu akzeptieren.
Genau.
Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie bringst du das einem Triathleten nahe?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also im Yoga geht es, dass man sagt, geh nicht über deine Grenzen. Und du kannst es auch nicht vergleichen. Also es gibt, wenn ein Triathlet im Yoga ist, dann sind es Übungen, die für ihn per se schon oft herausfordernd sind. Ne? Dass er dann sagt, ey, also wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weitergehe, habe ich das Gefühl, meine Beinrückseite reißt oder so.
Ja.
Oder mein Oberschenkel platzt. Deswegen sind die auch ganz froh, wenn sie nicht so weit gehen müssen und dass sie sich nicht zu sehr belasten, weil sie ja wissen, dass sie morgen wieder trainieren. Aber generell, ich weiß jetzt noch zum Beispiel bei Marco, jetzt jemand, der als Schwimmer eine gute Wasserlage braucht, was auch bei den Triathleten ja so ist. Für die ist ja so, dass umso besser sie sich dehnen und in die Länge ziehen und überrollen und überdehnen, dass sie eine bessere Wasserlage haben. In dem Moment müsste ich ja sagen, nee, übertreib mal nicht, es reicht jetzt. Es tut deinem Körper nicht gut. Aber ich weiß, in dem Moment hilft es ihm aber, sein Ziel zu erreichen. Ne? Und das ist dann auch eine Herausforderung für mich. Also ich sage es zumindest. Und wenn er denkt, er müsste jetzt weitergehen, weil er denkt, danach ist es viel besser beim Schwimmen, dann ist so. Aber ich alleine sowieso viel Zeit im Wasser zu verbringen, verändert ja auch die Knochendichte. Ne? Die Schwimmer brauchen wahrscheinlich mehr also mehr Gelenkstabilität als jetzt andere Sportarten. Deswegen arbeite ich da ja in dem Moment kontraproduktiv für den Körper des Menschen. Aber klar, ist eine Herausforderung, aber muss man als Lehrer dann auch sagen, okay, ich sag's dir nur, aber okay, wenn du das machen willst, mach das. Verstehe ich, aber generell im Yoga werde ich die Leute bremsen und sagen, aber jetzt ist hier Schluss. Und gerade bei Leuten, die jetzt sehr hypermobil sind, muss man auch einfach gucken, dass man eher gelenkstabilisierend arbeitet und diese Grenzen auch dann zeigt. Ich sag dann, also du siehst ja ganz oft Bilder im Yoga, wo jemand sein Bein so überdehnt oder das Knie weit über den Fußzeh drüber hinweg ragt. Und wenn ich dann Yoga mache mit Sportlern, sage ich immer, lass uns gelenkschonend arbeiten. Auch ich weiß, dass du das kannst. Versuch dein Gelenk über Gelenk zu halten, du brauchst weniger Kraft, du stabilisierst die Gelenke, du brauchst, also du schonst deine Gelenke und das ist einfach gesünder. Ne? Und wenn man dann auch so ein bisschen, ich sehe dann ganz oft, wenn ich dann sage, okay, hüftbreiter Stand, im Yoga hast du ganz oft die Füße zusammen, weil man dann sagt, die Energie soll im Körper bleiben. Also aus dem esoterischen Blickfeld. Ne? Aber wenn ich dann mit Sportlern arbeite, dann ist das ganz anders. Dann sagen wir arbeiten hüftbreit, dann müssen wir erstmal rauskriegen, was ist hüftbreit? Wissen manche auch nicht. Dann stehen sie da wie Charlie Chaplin oder wie ein Cowboy. Und dann musst du denen erstmal zeigen, wo die Hüfte ist, weil auch da gibt es oft Irrtümer, dass die Hüfte irgendwo in der Taille hockt. Also das einfach so ein bisschen beibringen und zeigen, hier ist die Hüfte hüftbreit. Wenn du dein Bein jetzt in den Sprinter oder in den Krieger zurückführst, dann siehst du ganz oft, dass die Füße hintereinander sind und dass die Balance gar nicht gehalten werden kann. Aber wenn ich sage, mal zu, bring mal deinen Fuß hüftbreit, dann hast du auch Stabilität. Dann, ja, aber diese Ansage, die nehmen das dann so erstmal gar nicht wahr, so als Anfänger. Und mit der Zeit kommt das dann. Und ja, das ist so der erste Weg. Und So ist auch meine Ansage, dass ich mit denen gelenkschonend erstmal arbeite, nicht zu viel, auch nicht zu viel Übung. Also jetzt kein Yoga-Flow mit ganz viel Variationen drin. Oft ist es am Anfang bei mir gar kein Flow, ne? Also sehr statisch, paar Übungen lernen, die aneinander rein, den Sonnengruß auch in der abgeschwächten Form erstmal und da dann vielleicht etwas länger halten und stabilisierend. Ja. Also ich denke, wenn jemand 5 Übungen oder 7 Übungen vielleicht die ersten 3 Monate verinnerlicht hat, dann geht man einfach weiter als Anfänger und dann halt auch nicht über die Grenze gehen.
Ja, prima. Ja, weil ich kann mich daran erinnern, dass mir das vor allem am Anfang sehr schwer gefallen ist, diese Akzeptanz an den Tag zu legen, dass es okay ist, dass man seine eigenen Grenzen spürt und dass man die so hinnimmt und nicht versucht, drüber zu gehen. Genau. Und ich meine, je länger man das macht, also zum Beispiel ist meine Erfahrung, und dann kommen wir wieder zurück zu dem, was wir noch besprechen wollen, wenn man jetzt Hüftöffner in Flows hat oder zum Beispiel beim Yin-Yoga, ist es ja auch so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass das auch Emotionen freisetzt. Und auch das so zu akzeptieren, dass auf einmal irgendwas in dir aufsteigt und du auf einmal so ganz, also wirklich teilweise ja plötzlich so emotional wirst, das auch zu akzeptieren, finde ich herausfordernd und gleichzeitig extrem beeindruckend.
Ja, ist es auch. Also das ist auch, passiert nicht bei jedem, aber es passiert bei einigen schon, dass da was aufpoppt und dass man an Grenzen, und gerade im Yin-Yoga, in anderen, im Hatha-Yoga vielleicht lang nicht so wie im Yin-Yoga, weil man nämlich lange drin verweilt und weil man sich in dem Moment mit seinen Grenzen auseinandersetzt. Ja, und eigentlich sollte man ja auch dann mit Hilfsmitteln arbeiten und gucken, dass man das schonend noch macht. Und trotzdem diese Ruhe, die man sich dann in dem Moment in dieser Übung nimmt, da poppt dann doch einiges Mentale bei vielen auf. Das ist super spannend.
Mhm. Ja, das finde ich auch.
Also, ja, da hast du recht. Und auch bei den Grenzen, also da, wo du sagtest, manche werden, also wenn ich jetzt gerade an so einen Schneidersitz denke, wenn jemand einfach von der Hüfte nicht so gebaut ist, also einfach vom Körper her, vom Körperbau, da nicht die Hüfte so aufkriegt wie ein anderer, der einfach im Schneidersitz sitzt und die Knie liegen einfach schon auf dem Boden, ohne dass er jemals Yoga gemacht hat, dann ist das nichts Schlimmes und nichts, was ihn an seiner Performance hindert. Mhm. Und viele sagen, ja, ich bin nicht so beweglich, also Yoga ist gar nichts für mich. Dann muss man einfach sagen, dann hast du da irgendwas missverstanden am Yoga. Darum geht es gar nicht. Und es gibt Hilfsmittel und da sollte man sich auch nicht zu fein sein, sie einzusetzen. Und versuchen, in diese Übung reinzukommen. Ich bin mir sehr sicher, irgendwann wirst du sie auch nicht mehr so brauchen. Und einfach auch akzeptieren, dass der Körper so gebaut ist und dass ich vielleicht nie in den Spagat komme. Es ist aber auch, es steht auch nirgends, dass du einen Spagat machen musst oder einen Kopfstand oder einen Handstand. Deswegen ist es dogmenfrei. Es ist, ich bediene mich dem, was mir gut tut und was für meinen Sport in meiner Disziplin förderlich ist.
Hast du mal, weil du vorhin gesagt hast, wenn man so 5 bis 7 Übungen über 3 Monate hinweg verinnerlicht und dann anfängt aufzubauen, hast du mal vielleicht 3 Übungen bis 5 Übungen, die wir unseren Athleten und Athletinnen an die Hand geben können?
Ja, also ich kann mir, was jeder so kennt, ist sicher die Taube, die ganz gut ist. Ich selbst mag gerne mal die doppelte Taube. Und dann der kniende Krieger vielleicht oder in der Variation zur Eidechse, also wo man quasi in den knienden Krieger ist und sich aber nach vorne lehnt und die Ellenbogen ablegt. Da kann man ja natürlich auch einen Block nehmen und die Arme ablegen und den Hüftbeuger einfach ein bisschen zu dehnen. Auch der halbe Spagat oder die Pyramide um die Beinrückseite vielleicht noch ein bisschen zu dehnen und auch eine Drehbewegung, also Drehsitz oder ein Krokodil, sowas finde ich auch noch sehr sinnvoll. Ja, und super, eigentlich danke. Alles, was öffnet ist, ne, vor allem für die vordere Seite. Deswegen ist so ein, ich sag jetzt mal, eine Brücke gut, eine schiefe Ebene. weil wir eh immer gedrungen sind, gerade in den drei Disziplinen. Vielleicht beim Schwimmen jetzt anders, nein, das ist eine gerade flache Auflage, aber
Ja.
die Bewegung im Hüftbeuger ist dann doch dann da.
Prima, packe ich in die Shownotes. Dann könnt ihr die eins zu eins so rauskopieren. Perfekt. Wenn wir schon an der Stelle sind, welchem Typ Mensch als Triathlet oder Triathlet auch erstmal beiseite gelassen, legst du Yoga so ganz besonders ans Herz?
Na, gerade die, die vielleicht unter Wettkampfdruck leiden, also die sich wirklich verrückt machen. Menschen, die eh gestresst sind, also wenn ich jetzt an Amateure denke, die halt einfach auch einen Sport haben oder ein Kind noch haben oder sich einfach zu viel auferlegen und sehr, sehr getaktet sind. Menschen, die vielleicht auch irgendwo merken, dass sie in ihrer Disziplin nicht weiterkommen in irgendeiner. Da kann man auch mal Ursachenforschung betreiben, gucken. Man wird ja auch nicht im Triathlon in allen Disziplinen gleich gut sein. Es gibt immer ein Steckenpferd, also eine Disziplin, die besser ist. Aber auch Menschen, die schlecht schlafen, denen kann ich das auch nur ans Herz legen, dass sie Yoga einbauen. Ansonsten die sowieso sagen, ich habe gar keine Regeneration eingeplant. Ich wüsste auch gar nicht, was ich machen soll. Also die sollten sich auf jeden Fall mal ihren Trainingsplan angucken und eine Einheit rausstreichen und auf jeden Fall eine Regeneration einbauen. Um auch gerade Leute, die jetzt sehr, sehr steif sind oder sehr verkürzt sind, ne, die schon gleich von vornherein sagen, also Yoga ist nichts für mich. Gerade die. Ja. Also oder ja,
Doch
auch
mal
Leute.
ausprobieren, liebe Leute.
Genau. Ja, oder die halt so wirklich Gedankenkarussell brutal haben. Die sehr viel, die nicht abschalten können. Die selbst auf dem Rad noch drüber nachdenken, was das nächste ist. Ne? Die immer so schon weiter sind. Die nicht fokussiert sein können.
Stellt sich mir natürlich die Frage, je nach Herausforderung, mit der man sich gerade konfrontiert sieht, zu welcher Tageszeit mache ich das denn am besten?
Naja, wenn ich. Also wenn ich es als Ritual so für mich mache, ist auch morgens irgendwie ganz schön, ne, dass ich dann so einen kleinen Flow, ich fühle mich gleich wohler, fitter, habe das Gefühl, ich habe was getan für den ganzen Tag, nimmst du diese Energie mit. Je nachdem auch, was ich für ein Typ bin. Also wenn ich eher ein Morgenmuffel bin und nicht so morgens nicht so fit bin, dann eignet sich wahrscheinlich meine Praxis eher abends. Also es kommt auf den Chronotypen an. Bin ich eine Lerche oder eine Eule, wo ich dann wieder beim Schlaf wäre, und wann meine Trainingszeit am besten für mich sich eignet. Wenn ich aber arbeite und sage, oder ich habe noch ein kleines Kind, dann muss ich gucken, ob ich das vielleicht abends eher mache. Wenn ich das nach meiner Trainingseinheit verbinde, sogar mit ein bisschen Ausrollen oder so und dann ein paar Übungen, dann abends eher, ne, nach meiner Trainingseinheit. So würde ich das in etwa sehen. Ja.
Super.
Ich weiß nicht, ob es
Sheila, wir
noch.
sind am Ende angekommen.
Ja, sehr schön. Haben wir viel reingepackt.
Jetzt habe ich dich unterbrochen.
Jetzt haben wir viel reingepackt, was du brauchst. Sehr gut.
Ja, ich bin mir da ganz sicher.
Dann hoffe ich mal, dass wir ein paar neue gewinnen, die zum Yoga kommen. Wäre schön. Ihr bietet es ja eh an in euren Trainingslager, ne? Deswegen. Jeder sollte mal zu euch kommen und einfach mal mitmachen. Genau. Das einfach mal
Athletik gibt es
wahrnehmen.
auch, da ab und zu ein paar Yoga-Sessions.
Super. Sehr
Jetzt
gut.
stellt sich noch die allerletzte Frage. Du hast so viel Wissen heute mit uns teilen können, hast ganz viele Hintergründe erläutert und nicht nur einfach meine Frage beantwortet, sondern uns eben einfach noch viel mehr, was darüber hinausgegangen ist, mitgegeben. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, Mensch, ich möchte irgendwie noch mehr darüber erfahren, was Sheila so macht, vor allen Dingen im Bereich Yoga, aber ihr habt alle beim Einstieg schon gehört, was du sonst alles noch so machst und das vor allen Dingen auch viel im Sport. Wie findet man dich und wie kann man sich, wenn man vielleicht noch Fragen hat oder sich noch mehr Input wünscht, mit dir in Verbindung setzen?
Also gerne einfach über die Webseite kann man mich kontaktieren oder auch ja über die Webseite puls-ausgeschrieben.plus auch ausgeschrieben, also puls.plus. Es gibt kein DE und nichts dahinter. Also tatsächlich so findet man mich. Oder auch wahrscheinlich mit Schieder und Darmstadt. Da findet man mich auch ganz schnell. Da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Auch über Social Media bin ich präsent. Und sonst, ja, ich freue mich über jeden, der noch Fragen hat und eine Mail schreiben möchte oder gerne Einheiten mal praktizieren will mit mir zusammen. Dann kann man mich auch gerne individuell anfragen oder für irgendwelche Trainingslager oder was auch immer. Bin ich da relativ offen und bereit, mal dazu zu kommen. Oder einen Vortrag, wenn ihr, also wir hatten ja früher bei der Triathlon-Messe von Sailfish in Langen auch immer mal Workshops gegeben, Vorträge gehalten, da waren auch einige dabei gewesen, die bei mir waren. Also so über diesen Weg gerne auch.
Okay, prima. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und einfach für die Bereitschaft, heute so viel mit uns zu teilen. Es war sehr bereichernd.
Gerne, gerne. Vielen Dank, dass ihr mich angefragt habt. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, bis ganz bald.
Bis ganz bald. Ich danke dir. Mach's gut.
Ja, tschüss.
Diese Podcast-Episode wurde euch auch von unserem exklusiven Neo- und Schwimmpartner Sailfish präsentiert. Wie ihr mittlerweile wisst, ist Sailfish jetzt wieder an unserer Seite, seit einigen Jahren schon, auch 2024. Und in den folgenden Monaten bis Ende des Jahres erhaltet ihr von Sailfish exklusive Angebote, Tipps, Tricks rund um das Thema Schwimmen. Aktuell gibt es auf deren YouTube-Kanal Sailfish-Triathlon eine sehr spannende Serie zum Thema Know-how rund um das Thema Pool- und Freiwasserschwimmen. Vor allen Dingen letzteres gewinnt natürlich, je wärmer es draußen wird, immer mehr an Bedeutung. Und so langsam kann man sich schon mal damit auseinandersetzen, wann es denn wieder raus ins Freiwasser gehen kann. Diese Serie ist die sogenannte Sailfish Academy. Das heißt, ihr bekommt Antworten auf die Fragen, wie wärme ich mich richtig auf? Wie verhalte ich mich im Gruppentraining? Welche Geheimtipps hat Jan Silbersen, damit ich schneller im Wasser werde? Schaut gerne mal auf YouTube von Sailfish vorbei und folgt dem Kanal Sailfish-Triathlon. Es lohnt sich. Selbstverständlich findet ihr alle Informationen, auch wie gewohnt, in den Shownotes der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis nächste Woche. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run, gotta learn to win, to be a champion.
So when it's done, you're a champion.